die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 605. Episode der Hörmupfel vom 29. Mai 2026. Heute geht es weiter mit dem Mietwohnmobil und zwar fahren wir nach Speyer, um dort das Technikmuseum anzuschauen. Danke, dass du mich im Podcatcher deiner Wahl auf dein Smartphone geladen hast. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich bin ein bisschen heiser und das wird wahrscheinlich im Laufe der Aufnahme nicht besser werden. Mich hat eine Erkältung erwischt. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Ja, in der letzten Episode waren wir auf diesem einfachen Wohnmobilstellplatz am Spaßbad in Weil am Rhein, wo wir 2 Nächte geblieben waren. Dort hatten wir nicht nur mit dem Fahrrad Basel besichtigt, sondern auch noch 2 Landkreispunkte beim Geocaching eingesammelt. Nun sollte es also ein Stück weitergehen, bevor wir auf dem Rückweg den letzten von 425 Landkreispunkten einsammeln wollten. Die nächste Station hieß Speyer und auf dem Weg dorthin setzte ich mich eine Weile ans Steuer des Wohnmobils. Allerdings wagte ich mich erstmal nur auf der Autobahn zu fahren. Die ist breit genug. Die Fahrt nach Bruchsal und auch nach Speyer hinein, die übernahm dann mein Herzallerliebster wieder. In Bruchsal machten wir nur aus einem Grund einen Zwischenstopp, nämlich weil wir den Wohnmobilstellplatz am Technikmuseum in Speyer erst ab 13 Uhr beziehen durften. Ich suchte dann per ChatGPT nach Sehenswürdigkeiten entlang der A5 und als das kein zufriedenstellendes Ergebnis brachte, lud ich mir noch die App Magnify runter. Und irgendwas davon sagte mir, also ich weiß jetzt nicht, ob es ChatGPT oder diese App war, dass es in Bruchsal ein sehenswertes Barockschloss gibt, dessen Garten kostenlos besichtigt werden kann. Einen Parkplatz sollte es auch geben, der sonntags sogar kostenlos sein soll. Allerdings schien dieser nicht für Wohnmobile geeignet zu sein, also rief ich die Tourismusseite der Stadt auf, wo es zwar eine Rubrik Anreise und Parkplätze gibt, aber dort waren nirgendwo Wohnmobilstellplätze angegeben. Wir versuchten es dann auf dem Parkplatz des Barockschlosses, das sonntags geschlossen hat, weshalb wir Glück hatten und der Platz fast leer war. Wir mussten uns dann mit unserem langen Gefährt über 1,5 Parkplätze, also Pkw-Stellplätze, stellen, was unter der Woche definitiv nicht gegangen wäre. Und das vermisse ich vermisste ich auf dieser Reise ein bisschen, dass man zu wenig nützliche Informationen für Wohnmobilfahrer findet. Und das kann ich nicht ganz verstehen, denn es sind ja viel mehr geworden in den letzten Jahren und es wäre durchaus sinnvoll, wenn diese richtig geleitet werden würden. Zum Beispiel auf große Parkplätze. Sie müssen ja auch irgendwo Parkplätze für Busse haben. Also müsste es ja dort auch dann die Möglichkeit geben, dass Wohnmobilisten dort stehen bleiben können. Wir schauten uns das imposante und hübsche Gebäude, also dieses Schloss, dann von außen an und spazierten dann durch den Schlosspark, der teilweise schon wunderschön blühte. Zwar waren die Rosenbeete und auch der Rosmarin noch nicht ganz so weit, aber der Blauregen, der hing von den Spalieren dick und satt und das Laub, das erstrahlte bei herrlichem Sonnenschein in sattem, hellen Grün. Und das hat sich dann wirklich definitiv gelohnt, einmal von der A5 abzubiegen, um diese Anlage anzuschauen. Also ohne Wohnmobil wären wir wahrscheinlich dort gar nicht reingefahren. Tage zuvor wären wir ohne Geocaching nicht nach St. Blasien gekommen und an diesem Tag wären wir ohne Wohnmobil nicht nach Bruchsal gekommen. Kleiner Funfact am Rande. Tage später habe ich mitbekommen, dass, wie heißt sie mit dem Vornamen? Weiß ich nicht. Die Reimann, die Auswanderin Reimann, dass die aus Bruchsal ist und die war zu dieser Zeit rund um, vielleicht so 2 Tage vorher oder 2 Tage nach uns, auch in Bruchsal, weil sie dort geboren ist. Und das fand ich ganz witzig. Ich glaube, wenn ich den beiden begegnet wäre, ich wäre vom Glauben abgefallen. Naja, wir gönnten uns dann auf der Terrasse des Schlosscafés noch ein Stück Kuchen und auch einen Cappuccino und kehrten dann zum Wohnmobil zurück. Und auch hier eine kleine Randbemerkung, es ist wirklich herrlich, wenn man seine Toilette ständig dabei hat. Ja, nach 13 Uhr kamen wir dann auf dem Wohnmobilstellplatz in Speyer an, der sich direkt neben dem Technikmuseum befindet. Dort checkten wir an der benachbarten Hotelrezeption ein, wo wir unseren Platz zugewiesen bekamen. Also da gibt es ein Hotel und an der Rezeption, die Dame verwaltet dann auch den Campingplatz, den Stellplatz. Es gibt sehr ebene, aber leider auch etwas schräge Stellplätze auf diesem Platz. Wir bekamen leider einen schrägen Stellplatz zugewiesen. Wir versuchten dann zwar noch mit Keilen auszugleichen, aber ganz schafften wir es nicht. Außerdem befand sich hinter uns auch noch so ein großer Steinquader, den man da hingeworfen hatte, um die Stromsäule, die dahinter stand, vor Auffahrunfällen zu schützen. Und so war unser gebuchter 8-Meter-Stellplatz plötzlich um 1,5 Meter kürzer. Und wir standen dann mit der Schnauze 1,5 Meter in den Fahrweg rein. Nachdem wir uns häuslich eingerichtet hatten, liefen wir dann nach Speyer rein. Ich war schon öfter dort und auch für meinen Herzallerliebsten war es nicht das erste Mal. Trotzdem konnte er sich so gar nicht mehr daran erinnern, dass er dort schon mal gewesen war und verstand deshalb auch nicht, warum ich unbedingt in das Restaurant zur Alten Münz einkehren wollte. Dort hatten wir schon zweimal sehr gut gegessen, woran er sich dann leider auch nicht mehr erinnern konnte. Wenn ihr mal in Speyer seid, kann ich euch das Restaurant absolut empfehlen. Wir kamen an dem Tag leider zu spät. Als wir uns gerade hingesetzt hatten, teilte man uns damit, dass die Küche vor 2 Minuten leider geschlossen hätte. Wir zogen dann leider traurig ab und kehrten in einem anderen, nicht nennenswerten Restaurant dann ein. Das Essen dort war zwar gut, aber wenn ich gekonnt hätte, hätte ich lieber in der Alten Münz gegessen. In der gleichen Straße gibt es dann auch eine sehr gute Eisdiele, die bei unseren vorigen Besuchen mein geliebtes Amaretto-Eis hatte. Das ist mein absolutes Lieblingseis, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Und auch da hatten wir dieses Mal Pech, es gab kein Amaretto-Eis. Aber mein Herzallerliebster ließ da nicht locker und stiefelte dann in die nächste Eisdiele rein, von denen es dort übrigens einige gibt, und wurde dann auch fündig. Ich glaube, er wäre für mich in jede einzelne Eisdiele Speyer reinmarschiert, damit ich mein Amaretto-Eis bekomme. Ja, wir cashen dann noch ein bisschen, gingen dann zum Stellplatz zurück und genossen die gebotene Infrastruktur in Form von richtigen Toiletten und Duschen. Und wenn ich es jetzt so im Nachhinein betrachte, ist das schon wirklich der Hammer, dass ich wirklich gleich zu Beginn unserer Testreise mit dem Wohnmobil einen so dermaßen schlecht ausgestatteten Platz da in Weil am Rhein rausgesucht hatte, der noch nicht einmal Strom- und Müllentsorgung geboten hat. Und da fühlte sich diese Parkplatzfläche in Speyer mit Toilette, Duschen, Wasser, Strom, Müllentsorgung, Grauwasserentsorgung so richtig luxuriös an. Aber vielleicht war das auch gar nicht schlecht gewesen. Also wir hatten wirklich mit dem Worst Case begonnen und konnten uns jetzt peu à peu wieder verbessern. Ich schlief dann wieder relativ schlecht. Seitdem ich die Smartwatch habe, gibt es dafür dann sogar Beweise. Die Uhr sagt mir dann auch jeden Morgen, wie schlecht ich geschlafen habe. Ja, danke schön auch. Ja, wir frühstückten im Wohnmobil mit Brot und Kaffee, dessen Wasser dieses Mal dank Strom im Wasserkocher zubereitet wurde. Und spülten unser Geschirr im kleinen Spülraum des ebenso kleinen, aber funktionalen Waschhauses. Dann liefen wir zum 500 Meter entfernten Technikmuseum. Dort bekamen wir als Campingplatzgäste einen kleinen Rabatt auf den Eintritt, der aber nicht der Rede wert war. Dafür teilte man uns damit, dass der Wilhelmsbau 2 Tage wegen Renovierung nicht geöffnet hätte. Einen Preisnachlass bekamen wir aber deshalb nicht. In diesem Wilhelmsbau kann man, langsam Dotti, ein Raritätenkabinett mit historischen Musikinstrumenten, mit Mode, Spielzeug, Militärgedöns und einer einzigartigen Puppensammlung aus dem 19. und 20. Jahrhundert anschauen. Und das hätte ich auf dem Rückweg zum Campingplatz gerne noch gemacht, aber leider war das zu. Wir betraten dann das eigentliche Technikmuseum und wurden dann gleich einmal von den Eindrücken erschlagen. Wir standen in einer riesigen Halle, in der genauso riesige Fahr- und Flugzeuge standen und auch hingen. Zum Beispiel die Fokker DR1 des Roten Barons, dem Rittmeister Manfred von Richthofen. Oder eine Ju-52, die 1939 in Vietnam notgelandet war. Mehrere Lokomotiven standen auch in dieser Halle und jeder, der weiß, wie groß so eine alte Lokomotive ist, kann sich jetzt vorstellen, wie riesig die Halle war, denn dort standen wirklich mehrere dieser Dinger rum. Es stand auch ein 2-stöckiges Karussell in der Halle, von denen es nicht mehr allzu viele im Originalzustand geben soll. Die Schausteller, die diese Kirmesattraktion bis zu ihrer Rente betrieben haben, haben dieses Ding dem Technikmuseum geschenkt. Ich kann euch unmöglich alle Dinge aufzählen, die dort in der Halle gestanden haben. Als es waren, ich kann gar nicht sagen, wie viele das waren. Das müssen Hunderte gewesen sein. Natürlich auch Oldtimer-Autos, Motorräder und auch Feuerwehrfahrzeuge, aber auch eine riesige historische Welte-Philharmonie-Orgel von 1916. Und diese 12x16 Meter große Orgel verfügt über ca. 2500 Pfeifen und wird dann per Papierrolle gesteuert. Und man konnte dann einen Knopf drücken und dann spielte diese Orgel los. Und diese Aktion ist dann sogar kostenlos gewesen. Viele andere Dinge nicht. Besagtes Karussell kostete nämlich 2 Euro, wenn man es in Bewegung setzen wollte. Aber wenn genügend Besucher unterwegs sind, gibt es dann auch immer wieder mal einen, der mal eine Münze in den einen oder anderen Automaten reinsteckt. Und bei einer riesigen Lokomotive konnte man dann auch 1 Euro reinstecken und dann bewegte sich denn da? Die riesigen Räder, genau. Und eine Sounddatei wurde abgespielt mit dem Originalton. Ja, wir verbrachten da vielleicht so 1 Stunde in der Halle, lass es ein bisschen mehr gewesen sein, und lasen hier mal ein paar Beschreibungen und da mal ein paar Beschreibungen und die waren alle recht kurz gehalten, sodass sie nicht zu langatmig waren. Dann gingen wir aufs Freigelände, wo wieder ein großes Sammelsurium an Fahrzeugen und auch an Flugzeugen standen. Und das Ganze sah dann so ein bisschen aus wie ein Fahrzeugfriedhof. Also es waren dann auch teilweise Gerätschaften dort, die sehr verrostet waren. Ja, in luftiger Höhe standen dann mehrere Flugzeuge auf Stahlsäulen und in einigen konnte man auch reingehen. Besonders dramatisch wirkte es, weil sie teilweise schräg hingen. Keine Ahnung warum. Aber das machte die ganze Besichtigung dann auch spannender und vielleicht genau aus diesem Grund wurden sie dort auch so aufgestellt. Besonders begeistert war ich dann von der Boeing 747-230, Schleswig-Holstein der Lufthansa. Man kann dann den Innenraum und das Frachtdeck besichtigen und man kann auch auf die Tragfläche hinausgehen. Der Jumbojet, der war ab 1978 für die Lufthansa im Einsatz und kam 2002 ins Museum. Das Museum erwarb die Maschine dann symbolisch für 1 Euro, da nämlich die Verschrottung für die Airline teurer gewesen wäre. Mein Herzallerliebster war von der Antonov AN-22 begeistert, weil wir den riesigen Transportraum von innen anschauen konnten und der war schon wirklich sehr beeindruckend. Man konnte dann auch ins Cockpit vorgehen, der 2-stöckig ist und das fand ich dann faszinierend. Oben saßen dann der Pilot und der Copilot und unten diverse Techniker. Und das Flugzeug war dann auch nur mit allen 5 Personen zu fliegen. Also da durfte keiner fehlen, die 5 Personen mussten anwesend sein und dann konnte das Flugzeug auch nur geflogen werden. In dem Cockpit wurden dann russische Stimmen eingespielt über einen Lautsprecher, die Kommunikation zwischen den Männern wiedergab. Ich machte mir dann den Spaß und schaltete den Google-Übersetzer an, um eben zu verstehen, was dort besprochen wurde. Und offensichtlich unterhielten sich die Männer dann gerade im Steigflug befindend darüber, dass irgendwas im Frachtraum klapperte und sich das Flugzeug schwammig flog. Und sie berieten dann darüber, ob sie umkehren oder weiterfliegen sollten. Auf dem Gelände stand dann noch ein U-Boot, das ich trotz meiner Raumangst besichtigen konnte. Es war grenzwertig, aber es ging. Und noch ein Seenotrettungsboot. Und das war auch wahnsinnig spannend. Spätestens da hatte sich dann der Eintritt von 24 Euro pro Person schon gelohnt. Aber es ging noch weiter. Es gibt auf dem Gelände noch ein weiteres Gebäude, in dem eine Weltraumausstellung zu sehen ist. Da steht dann unter anderem das russische Pendant zur Space Shuttle und ganz viele Originalstücke, die mit diversen Astronauten und Kosmonauten im All gewesen sind. Angefangen von Kleidungsstücken und abgepackten Lebensmittelrationen bis zu privaten Gegenständen, wie zum Beispiel das Weihnachtsgeschenk eines deutschen Astronauten, der Weihnachten in der Raumstation verbringen musste. In einer Vitrine lag dann ein echtes Mondgestein. Es wurden ja schon einige 100 Kilogramm Mondgestein mitgebracht. Trotzdem gibt es nicht allzu viele Steine, die irgendwo ausgestellt sind. In einem Video, das vor Ort abgespielt wurde, erzählt dann ein amerikanischer Astronaut, dass sie ein rechtes Chaos da oben auf dem Mond hinterlassen haben, weil sie ja Mondgestein mitnehmen wollten und dadurch das Gewicht loswerden mussten. Und da haben sie dann wohl alles Mögliche einfach so zurückgelassen. Und der gleiche Astronaut erzählt dann auch, dass, wie erkläre ich das jetzt? Also die Flüge zum Mond wurden ja irgendwann einmal für beendet erklärt. Und er sagte damals schon, dass das definitiv nicht das Ende sein wird. Man wird wieder dorthin fliegen. Es wurden ja damals nur an 6 Stellen, glaube ich, auf dem Mond geforscht. Und es war noch so viel anderes unerforscht geblieben. Und er war sich damals schon sicher, dass wieder einmal jemand auf den Mond fliegen wird. Und er hat ja recht behalten. Es soll ja jetzt wieder losgehen. Ja, in der Halle haben wir dann bestimmt noch einmal so eine Stunde zugebracht. Alles in allem waren wir dann genau 4 Stunden im Technikmuseum. Man kann dann bestimmt auch mehr Zeit damit verbringen, wenn man sich für jedes einzelne Ausstellungsstück interessiert. Ich habe mir da wirklich nur die Highlights rausgegriffen, weil ich einfach weiß, dass meine Aufmerksamkeitsspanne nur für maximal 4 Stunden reicht. Autos haben mich zum Beispiel gar nicht interessiert, weil man diese immer wieder mal in anderen Museen sieht und auch schon gesehen hat. Aber diese riesige Orgel zum Beispiel, das Karussell, das Pendant zur Space Shuttle, die Flugzeuge und so weiter und so fort, die kriegt man nicht alle Tage zu sehen und dafür habe ich mir mehr Zeit genommen. Nach dem Museum sind wir dann in die Stadt marschiert, weil mein Herz allerliebster zur Apotheke musste und ich im Edeka noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen wollte. Das war dann ein ganzes Stück zu laufen und da machte sich die negative Seite des Wohnmobil-Daseins wieder bemerkbar. Mit dem Wohnwagen gespannt werden wir jetzt mit dem Pkw zum Einkaufen gefahren. So mussten wir das Ganze zu Fuß machen und den Einkauf dann nach Hause schleppen. Wir hätten natürlich auch die Fahrräder vom Fahrzeug holen können und damit irgendwo hinradeln können, aber das wäre auch viel Arbeit gewesen und das haben wir uns dann gespart. Da wäre es echt zu überlegen, ob man sich da nicht zusätzlich noch irgendwie so einen Scooter zulegt, den man dann hinten noch mit ins Fahrzeug reintut. Aber der ist auch in vielen Städten schon verboten und auch viele Länder mögen das nicht mehr. Also nee, das ergibt dann, glaube ich, auch keinen Sinn. Da wird man dann zukünftig, falls man sich ein Wohnmobil zulegt, viel zu Fuß machen müssen. Oder besser vorneweg planen, ich weiß es nicht. Ja, irgendwann waren wir dann mit unserem Einkauf durch, waren damit dann auch zum Wohnmobil zurückgekommen und dann, ja genau, dann begann mein Auftritt. Ich hatte mir für das Wohnmobil nämlich ein paar Challenges und To-Dos vorgenommen. Eines davon war, und jetzt lacht bitte nicht, mit dem Cookit, also eurem Thermomix, etwas zu essen zu kochen. Im Wohnwagen grillen wir ja immer. Das geht, weil wir immer auf einer großen Parzelle stehen, wo draußen genug Platz ist. Aber seitdem der Metzger unseres Vertrauens in Rente gegangen ist und wir keinen adäquaten Fleischlieferanten mehr haben, grille ich nicht mehr so gern. Und mit dem Wohnwagen können wir den Cookit aber nicht mitnehmen, weil wir schon sehr aufs Gewicht achten müssen. Aber jetzt mit dem Wohnmobil konnte ich das Gerät jetzt mitnehmen. Und das Kochen, damit kann jetzt richtig cool sein, denn es gibt ja viele One-Pot-Gerichte beim Cookit und das geht ja relativ schnell. Aber man könnte auch Spargel mit Kartoffeln zum Beispiel machen, oben in diesem Varoma heißt das beim Cookit, wie es bei mir halt weiß, weiß ich gar nicht, also in dieser großen Schüssel. Und man könnte auch eine Gemüsesuppe machen, die wahnsinnig schnell geht. Klar, die meisten Camper machen wahrscheinlich Brotzeit oder Nudeln mit Fertigsoße oder so, aber ich koche eigentlich schon immer ganz gerne im Urlaub oder wie gesagt auch das Grillen. Machen wir gerne. Da unser Mietfahrzeug aber keine 220 Volt hatte, und das habe ich ja inzwischen gelernt, konnten wir das Gerät autark schon mal nicht nutzen. Und viele Campingplätze sind dann aber auch beim Strom begrenzt, sodass man da auch schauen muss, ob das Gerät laufen kann. Und das wollte ich eben jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Es sollte dann Risotto geben, also habe ich den Cookit eingeschaltet. Was schon mal funktionierte, dann bat ich meinen Herzallerliebsten, die Kabelrolle im Blick zu behalten, damit sie nicht heiß wird, weil wir hatten sie nicht ganz ausgerollt, weil wir zu faul gewesen waren. Aber er meinte dann, der Cookit würde ja nicht permanent Dauerleistung bringen, also müsse das gehen und das war dann auch so, das klappte wunderbar. Einzig die Lautstärke beim Zerkleinern der Zutaten, die fand ich störend für die Nachbarn, da habe ich mich ein bisschen geschämt. Aber mein Herzallerliebster war dann schmerzbefreit und meinte dann, hallo, wir stehen hier neben einem Flughafen, wo Düsenjets starten. Da kannst du doch mal 10 Minuten mit dem Cookit irgendwas schreddern. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ja, und als dann wenig später beim ein Pössl neben uns rückwärts einparkte und da 5 Minuten lang ein nerviges Gepiepe erklang, bis der endlich so eingepackt hatte, wie er das wollte, da war dann mein schlechtes Gewissen auch beiseite geschoben worden. Ja, ich war aber dann mit dem Kochen super zufrieden und konnte wieder einen grünen Haken hinter einen Punkt meiner Testliste machen. Ich würde also mit dem Cook-It kochen können, wenn wir Landstrom hätten. Mehr bräuchte ich dann auch nicht. Am nächsten Tag sollte es dann weitergehen. Ich setzte mich dann also abends hin und guckte, wo es hingehen soll. In meinen Lieblingsort Bad Münster oder nach Miltenberg oder an den Rhein oder nach Bamberg oder gleich nach Amberg. Es gab so viele Optionen. Und ich entschied mich dann für Bad Kreuznach. Da das Wetter nämlich schlechter werden sollte, war an Fahrradfahren und an Wandern nicht zu denken. Also brauchten wir eine andere Beschäftigung, nämlich Geocachen in einer Stadt. Und zwar in einer Stadt, in der wir dann auch noch gleich einen Regenschirm kaufen konnten, denn wir hatten nämlich vergessen, einen mitzunehmen, denn der liegt normalerweise im Zugfahrzeug automatisch drin. Den hatten wir aber nicht mit eingepackt. Ich hatte dann für Bad Kreuznach mehrere Übernachtungsmöglichkeiten. Sollten wir auf meinen Lieblingscampingplatz nach Bad Münster fahren? Sollten wir auf ein Weingut ohne jede Infrastruktur fahren? Oder doch lieber auf ein Weingut mit Toilette und Strom? Oder doch lieber den Stadtwohnmobilstellplatz nutzen? Ach, es waren so viele Möglichkeiten und ich musste mich wieder entscheiden. Aber auch hier sollte wieder ein Haken hinter meine To-Do-Liste gemacht werden. Ich möchte nämlich zukünftig ab und zu mal auf einem Stellplatz von Landvergnügen stehen. Und ob uns das gefällt, könnten wir ja in diesem Zusammenhang gleich mal ausprobieren. Das würde zwar einen Rückschritt zum letzten Stellplatz in Speyer darstellen, aber was soll's, so würde es ja zukünftig immer wieder mal sein. Also suchte ich das Weingut Desoy oberhalb Bad Kreuznachs, oder Desoy haben die sich, glaube ich, genannt, Desoy oberhalb von Bad Kreuznach raus. Dort sollte es keine Infrastruktur geben, aber hervorragenden Wein. Außerdem lockte eine Weinautomatenstation, an der man für 7,50 Euro sämtliche verfügbaren Weine probieren könnte. Wir fuhren dann ganz gemütlich die nur 90 Kilometer bis zum Weingut Desoy und fragten, ob wir 2 Nächte bleiben könnten. Und die Dame war tiefenentspannt und meinte, sie müsse mal gucken, wie es hinten aussehe. Ich dachte mir dann, na, da bin ich ja mal gespannt. Wenn es uns zwischen all den Wohnmobilen zu eng wird, fahren wir einfach weiter nach Bad Kreuznach oder nach Ebernburg zu meinem Lieblingscampingplatz. Wir liefen dann seitlich an der Betriebshalle mit der Dame vorbei und als wir um das Gebäude herum kamen, sahen wir einen völlig leeren, geteerten Stellplatz. Also eine Fläche, auf der vielleicht so 5 oder 6 Parkplätze eingezeichnet waren. Und es stand also in dem Moment kein einziges Fahrzeug dort. Und wir sagten ihr, dass wir 2 Nächte bleiben möchten. Und während ich mit in den kleinen Laden gegangen bin, die haben dann noch einen Laden angeschlossen beim Weingut, und die Anmeldung ausfüllte und bezahlte, parkte mein Herzallerliebster das Wohnmobil dann schon mal so hin, dass wir einen herrlichen Blick über den Weinhang hinunter nach Bad Kreuznach hatten. Die Übernachtung kostete uns dann pro Nacht 5 Euro plus, Achtung, 7 Euro Kurtaxe für 2 Personen für Bad Kreuznach. Und das fand ich dann wirklich witzig. Wir zahlten mehr Kurtaxe als Übernachtungsgebühr. Aber ich gehe davon aus, dass die Winzer eben darauf spekulieren, dass wir dort auch etwas einkaufen. In dem kleinen Laden gibt es dann auch eine reiche Auswahl an Weinen, Sekt, Likören, aber auch Pralinen, Wurst in Dosen und Käse. Und zwar Käse aus dem Allgäu. Ja, tatsächlich, die hatten dort Käse aus einer Käserei in Ofterschwang. Man kann dort auch eine Weinverkostung machen, für die ich natürlich sofort zu begeistern war. Da der Winzer auch sehr gute Bewertungen hat und die Preise in Ordnung zu sein schienen, kündigte ich dann auch gleich an, dass ich nachmittags zur Verkostung kommen würde. Als ich ihr das sagte, dass ich aber alleine kommen würde, da mein Mann keinen Alkohol trinkt, meinte sie dann, das sei überhaupt kein Problem. Sie hätten auch alkoholfreien Wein und Sekko und Traubensaft. Und ich müsse dann nur meine Verkostungsgebühr bezahlen, meine Erzählerliebste nicht. Das würde man schon irgendwie hinkriegen, meinte sie dann. Aber ab einem Einkaufswert von 75 Euro würde dann auch meine Verkostungsgebühr entfallen. Und alles in allem fand ich das wirklich eine, ja, faire Vorgehensweise. Wir richteten uns dann häuslich ein und setzten uns ein wenig neben das Wohnmobil und genossen dann die Aussicht, die wirklich sehr schön war. Allerdings führt direkt am Weingut eine Landstraße vorbei und die störte dann doch ein wenig, um komplett abschalten zu können. Nachdem wir uns ein wenig entspannt hatten, bauten wir dann unseren Grill auf und aßen zu Mittag. Hinter uns war dann das Wohnmobil gestanden und hinter dem Wohnmobil diese große Stellfläche hinter der Betriebshalle. Vor uns war dann allerdings, also das, was wir dann sahen, dieser leicht abfallende Hang mit den jungen Weinreben. Und wenn das Wetter ein bisschen besser gewesen wäre, wäre das ein perfektes Erlebnis gewesen. Ja, in diesem Moment liebte ich das Wohnmobilleben sofort. Also das könnte ich echt öfters machen, so irgendwo auf dem Weingut oder, keine Ahnung, ein Apfelbauer oder eine Alpaka-Farm oder so. Also das ist genau meins. Ja, am Nachmittag gingen wir dann gemeinsam zur Weinverkostung. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich annahm, dass wir eine Person, also von diesem Winzer, ganz alleine binden würden. Aber ganz im Gegenteil, während wir uns da durchprobierten, kamen noch zwei andere junge Männer in den Laden und probierten sich auch durch. Und während sie da so probierten, dachte ich dann, okay, und wer von euch beiden fährt jetzt noch nach Hause? Ich hatte ja erstens meinen Herz aller Liebsten dabei und zweitens brauchten wir ja bloß zweimal umfallen, denn unser Fahrzeug stand ja hinten. Also unser Zuhause stand ja hinten auf dem Hof. Naja, ich mache ich mir keine Gedanken über andere Leute Probleme. Ja, und während wir da so zu viert etwas länger brauchten, kamen dann noch so 3, 4, 5 Einheimische, die dann auch noch Wein holten. Und ich dachte dann, ja gut, dann ist der junge Mann ja nicht umsonst hier in den Laden gestanden. Ich probierte mich dann auch durch die Weinsorten, die mich interessierten, durch. Und irgendwann dachte ich, okay, jetzt ist aber auch genug. Und mein Herzallerliebster ließ mir da alle Zeit der Welt, weil er weiß, dass er mich da einfach machen lassen muss. Und zum Schluss hatte ich mir dann ein erquickliches Sortiment zusammengestellt. Und der Jungwinzer war, glaube ich, auch ganz zufrieden mit uns. Die Lieferung war dann übrigens frei Haus. Nämlich auf die Rückseite des Gebäudes. Ja, die Weinverkostung lief dann übrigens sehr speziell ab. Es gab da so eine Art Zapfanlage für Wein. In einem gekühlten Regal standen hinter Glas diese Weinflaschen. Und in diesen Weinflaschen steckten Schläuche, die zu einer Öffnung mit je 3 Druckknöpfen führten. Und je nachdem, wie viel ich nun trinken wollte, konnte ich den 1., 2. oder 3. Knopf drücken. Beim 1. kam nur ein großer Schluck raus. Beim 2. ich glaube ein halbes Glas und beim 3. müsste ein ganzes rausgekommen sein. Ich weiß es nicht, denn mich interessierte ja nur der 1. Knopf. Ich wollte mich ja da nicht besaufen, sondern einfach nur, ja, kosten halt. Und dazu wurde dann eine Karaffe Wasser inklusive eines Glases gereicht zum Neutralisieren. Und diese Karaffe musste ich dann mehrmals auffüllen. Es war da ein Waschbecken in der Nähe, da habe ich dann immer Wasser geholt. Ich glaube, ich habe während der Weinprobe auch bestimmt einen Liter Wasser noch zusätzlich getrunken. Ja, und dann wurden wir alle alleine gelassen. Keine Ahnung, ob das Gottvertrauen war oder ob da irgendwo Kameras hingen. Jedenfalls konnten wir dann in aller Gemütlichkeit in Abwesenheit des Winzers Weinsorten durchprobieren. Mein Herzallerliebster probierte dann auch 2 Traubensäfte, alkoholfreien Wein und alkoholfreien Sekko und ließ mich ansonsten meine Verkostung genießen. Ich sag ja, er winkt da, glaube ich, innerlich schon immer ab und denkt sich, die wird schon wissen, was sie tut. Ja, als ich dann später einem lieben Ex-Kollegen im Telegram-Kanal meine Ausbeute präsentierte, indem ich ein Foto der Weinkisten postete, die ich da gekauft hatte, stalkte er den Wein oder stalkte, ja, unseren Aufenthalt und meinte dann, prima, scheint ja guter Wein zu sein. Ja, gut, danke. Bin ich ja froh, dass wir der gleichen Meinung sind. Ja, in der Nacht war es dann okay ruhig auf dem Stellplatz. Die Landstraße, die an dem Gebäude entlang führte, die war da nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ich wachte dann allerdings um 6:45 auf, weil der Winzer den Traktor anwarf und damit dann in seinen Arbeitstag zu starten. Wir starteten dann auch gemütlich in den Tag und fuhren dann mit dem Linienbus, der für uns in der Kurkarte enthalten war, ins Zentrum von Bad Kreuznach. Das Wetter sollte dann wechselhaft sein. Und so wollten wir den Tag mit ein paar Caches in der Altstadt verbringen und bei anhaltendem Regen hätten wir uns dann in die Geschäfte unterstellen können. So gedacht, so getan. Schön war es zwar nicht, dass wir den Tag so verbringen mussten. Lieber wäre es mir gewesen, zu wandern oder mit dem Rad ins Salinental zu fahren. Aber ja, mit dem Wetter, da kann man halt nichts. Ja, dafür kann man nichts. Das ist nun mal so. Da muss man das Beste draus machen. Leider konnte ich dadurch meinem Herzallerliebsten nicht zeigen, warum ich diese Gegend so liebe. Er sah nichts von den tollen Wanderwegen, die ich schon so oft gewandert war, nichts von dem wunderschönen Salinental und auch das heimelige Bad Münster konnte ich ihm leider nicht zeigen. Naja, so bleibt es dann halt mein Bad Münster und nicht, wird nicht zu unserem Bad Münster. Gut, ich würde jetzt sagen, es ist schon viel zu lang geworden. Dann erzähle ich euch beim nächsten Mal von einem weiteren Weineinkauf bei meinem aktuellen Lieblingsmünzer und von der Weiterfahrt zum nächsten Roadtrip-Stopp mit Schäufeler und dunklem Malzbier. Somit ist schon ein bisschen gespoilert, wo es hingeht. Dann macht es gut. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, würde mich über Kommentare freuen und ja, bis zum nächsten Mal. Servus!